Deutschlandfunk. Musikjournal.
In Wien hat kürzlich eine Sonderausstellung zu Anton Bruckner eröffnet. Zu sehen ist sie im barocken Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Da sind Noten, Gegenstände und Informationen über das Leben von Bruckner zu sehen. Nicht nur das musikalische Schaffen, sondern auch seine Persönlichkeit soll hier gezeigt werden. Über die Ausstellung spreche ich mit einer der Kuratorinnen, Andrea Harrand. Schön, dass Sie da sind.
Ja, freut mich auch.
Die Ausstellung heißt Anton Bruckner, der fromme Revolutionär. Warum haben Sie diesen Titel ausgewählt?
Ja, wir wollten damit diese Zwiespältigkeit im Leben Bruckners zum Ausdruck bringen. Er ist ja in Oberösterreich aufgewachsen, war katholisch, wurde dann im Stift St. Florian erzogen und war sein Leben lang streng katholisch und fromm. Und das war auch etwas, was ihn nach Wien begleitet hat, wo er natürlich angeeckt ist, aber im Glauben hat er, glaube ich, Halt gefunden. Das war die eine Seite Bruckners, also dieser konservative, katholische Oberösterreicher. Auf der anderen Seite, als Komponist, war er natürlich ein Revolutionär, weil er ist aus diesen normalen symphonischen Bahnen ausgebrochen, hat seine Werke erweitert, also lange Sätze, lange Melodien, ist an die Grenzen der Harmonik gegangen. Das waren eben alles Dinge, die bei den Zeitgenossen dann nicht so gut angekommen sind, beziehungsweise die das nicht verstanden haben. Also da diese zwei Gegensätze wollten wir in diesem Titel ausdrücken.
Sie zeigen Noten, Gegenstände aus seinem Leben, aber auch Schautafeln über die verschiedenen biografischen Stationen. Was ist Ihr liebstes Ausstellungsstück?
Na, meine liebste Vitrine ist natürlich die Wagner-Vitrine, wo es um Bruckner und Wagner geht, wo es einige schöne Erinnerungsstücke gibt. Es hat ihm ja Richard Wagner eine Fotografie gewidmet, dann gibt es so eine kleine Streichholzdose und dann gibt es Efeublätter vom Grabe des Meisters. Also das sind so halt bisschen Gusto-Stücke an der Ausstellung.
Warum finden Sie gerade diese Beziehung Wagner-Bruckner so interessant?
Na, ich habe mich auch damit beschäftigt, nachdem ich ein Buch über Bruckner in Bayreuth herausgegeben habe, ist das natürlich ein intensives Forschungsthema von mir, über das ich immer wieder auch referiere. Und diese Beziehung war ja eigentlich keine Beziehung, keine Künstlerfreundschaft. Bruckner hat den Wagner verehrt und Wagner hat sich gerne verehren lassen, sagen wir es so.
Die Österreichische Nationalbibliothek in Wien hat ja eine weltweit einzigartige Bruckner-Sammlung, heißt es. Was macht diesen Bestand aus Ihrer Sicht so einzigartig?
Na, es hat schon einmal damit begonnen, dass Bruckner in seinem Testament festgelegt hat, dass seine Hauptwerke der Hofbibliothek übergeben werden sollen. Also damit hat er schon ein Zeichen gesetzt. Er war ja immerhin Hoforganist, hatte Beziehungen zum Hof und er wollte seine Hauptwerke gut aufgehoben wissen. Das waren seine 9 Symphonien, das war das Streichquintett, das war Helgoland, das waren die 3 Messen. Die sind dann also bald nach seinem Tod in die Hofbibliothek gekommen und die bilden sozusagen den Grundstock unserer Bruckner-Sammlung, die natürlich im Lauf der letzten 130 Jahre wesentlich erweitert werden konnte. Es sind dann auch von der Familie Bruckners noch Dokumente gekommen, dann Nachlässe seiner Schüler und Biografen, also zum Beispiel die Brüder Schalk oder Max Auer, Franz Grefling, August Göllerich, da sind viele Bestände zusammengekommen. Dann konnte natürlich auch noch im Laufe der Jahre viel erworben werden auf dem Autografenmarkt, also Briefe, Musikhandschriften und so weiter.
Das klingt nach einem sehr großen Umfang. Wie sind Sie bei der Auswahl vorgegangen für diese Ausstellung jetzt?
Ja, das war natürlich schwierig. Wir hätten natürlich gern noch mehr gezeigt, aber es sind insgesamt 33 Vitrinen plus 5 Hochvitrinen. Wir folgen quasi der Biografie Bruckners und haben dann so einzelne Themenbereiche herausgenommen. Also zum Beispiel eben Bruckner und Wagner, dann der Bruckner der Organist, Bruckner und die Frauen. Und es kommen auf alle Fälle mal alle 9 Symphonien im Autograph vor. Das ist erstmals, das gab es noch nie, dass alle 9 Symphonien von Bruckner im Autograph vorliegen. Und dazu rundherum haben wir dann eben Briefe, Fotos oder andere Dokumente ausgewählt, um das alles ein bisschen zu veranschaulichen.
Die 9 Sinfonien haben Sie gerade angesprochen. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, weil es gibt ja von vielen der Sinfonien ganz unterschiedliche Fassungen. Welche haben Sie denn dann ausgewählt?
Also wir haben jetzt ausgewählt die als Legat an die Hofbibliothek gekommen sind. Und das einmal so, also größtenteils eben diese Werke, ja.
Was denken Sie, kann man auch, wenn man diese Noten betrachtet, über Bruckner lernen?
Vor allem in späteren Jahren sieht man, wie er um die Fassungen gerungen hat. Also da wurde durchgestrichen, radiert und ausgekratzt und überklebt. Also gerade so bei der 8. und 9. Symphonie dann. Also ist das wirklich ein sehr ausdrucksstarkes Notenbild, wo man sieht, wie er um die Fassung ringt, sozusagen.
Und da zeigt sich ja dann auch ganz viel von seiner Kompositionsweise. Manche sagen ja sogar, er hätte sein Leben lang nach der idealen Sinfonie gesucht. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das kann sein, obwohl es ist dann jede, die man hört, eine ideale. Aber natürlich, wenn man sich die 9. hernimmt, von der ja nur 3 Sätze vollendet sind, das ist wirklich ein Meisterwerk. Also man weiß leider nicht, wie der 4. Satz geworden wäre, aber das Adagio als Ende ist schon wirklich großartig.
Ihr Ziel ist es ja, neben der Musik auch die Persönlichkeit Bruckners näher zu bringen, die ja sehr vielschichtig ist und sehr ambivalent, wie Sie schon angesprochen haben, und eingetrübt von ganz vielen Anekdoten, die es ja auch von Zeitgenossen über ihn gibt. Wie gehen Sie da vor? Welches Bild wählen Sie da aus diesen vielen Schilderungen?
Also wir wählen jetzt kein Bild aus, sondern wir gehen einfach von den Dokumenten aus, die auch bei uns sind. Also zu Beginn wird Bruckner gezeigt als der, der wirklich sich umfassend ausgebildet hat als Komponist. Er hat ja beim Simon Sechter gelernt, dann hat er noch beim Otto Kitzler Studien gemacht. Er hat sich wirklich vorbereitet auf sein Leben als Komponist. Dann natürlich haben wir Bruckner den Lehrer, der am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde unterrichtet hat, an der Universität Vorlesungen gehalten hat. Dann natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Kritik und Bruckner und Brahms, das ist ja auch ein großes Thema in Wien gewesen. Dann seine Schüler, die für ihn eingetreten sind, die seine Werke auf Klavier oder was aufgeführt haben. Dann natürlich sein Hang zu Sensationen. Er hat sich zum Beispiel sehr für die österreichische Nordpol-Expedition interessiert und da auch Bücher gehabt und eine Zeitschrift gesammelt. Dann hat er sich sehr für den Maximilian von Mexiko interessiert. Das war ja der jüngere Bruder von Kaiser Franz Josef, der ja dann die Kaiserwürde in Mexiko angenommen hat. Und Bruckner hat wirklich ernsthaft überlegt, nach Mexiko als Hoforganist zu gehen. Er hat es zum Glück nicht gemacht. Aber er wollte dann die Leiche Maximilians sehen, also wie der dann nach Wien überführt wurde. Er war auch bei den Exhumierungen von Beethoven und Schubert dabei, also er wollte das Genie sehen. Dann natürlich ein Kapitel Bruckner und die Frauen und dann das Nachleben Bruckners. Also es gibt da viele verschiedene Aspekte, die wir zeigen.
Wien war ja für Bruckner durchaus ambivalent. Er hat im Musikverein große Niederlagen und dann später aber auch große Triumphe gefeiert und wurde dann als älterer Herr in Wien auch noch gewürdigt und gefeiert und hat ja dann im Belvedere gewohnt am Ende. Inwiefern zeigen Sie auch seine Geschichte mit Wien in dieser Ausstellung?
Ja, Wien ist natürlich eine wichtige Stätte für Bruckner. Er war ja Dom- und Stadtvororganist in Linz und das war ihm aber zu klein. Und er hat sich ja als Symphoniker gesehen und da hat er seine Chance natürlich in Wien gesehen. Und er hat lange darum gerungen, nach Wien zu gehen. Also das hat ihn dann in Zweifel gestürzt, soll er nicht. Da hatte er eine Nervenkrise und dann kam er doch nach Wien und hat seinen Posten da als Professor am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde angetreten. Hat auch gern unterrichtet, war auch sehr beliebt bei seinen Schülern und hat dann auch noch gerungen um einen Lehrstuhl an der Universität. Und natürlich seine Werke, das war etwas schwierig, weil die Philharmoniker das immer wieder abgelehnt haben. Er hat da Johann Herbeck, der war ja Hofkapellmeister und später auch Operndirektor, der hat sich sehr für ihn eingesetzt. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte mit der 3. Symphonie. Herbeck hat das dann durchgesetzt, dass die 3. Symphonie eben 1877 aufgeführt werden soll. Nur ist Herbeck leider gestorben und so hat Bruckner dann selbst dirigiert. Und das Werk war dann noch dazu am Ende eines langen Programms programmiert und das ist dann gar nicht gut angekommen und das Publikum hat den Saal verlassen. Sein erster großer Triumph war eigentlich 1884 in Leipzig die Uraufführung der 7. Symphonie unter Arthur Nikisch. Damit hat es dann begonnen. Also der Ruhm ist eigentlich, wie es halt so in Österreich üblich ist, vom Ausland ausgegangen dann, bis sich das dann langsam auch in Wien durchgesetzt hat.
Im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek ist die Sonderausstellung zu Anton Bruckner zu sehen. Anton Bruckner, der fromme Revolutionär, heißt sie. Darüber habe ich gesprochen mit einer der Kuratorinnen, Andrea Harrand. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Deutschlandfunk. Musikjournal.